Genau, unser neues Thema sind Bündnisse und darüber will ich heute anfangen zu sprechen, über Bündnisse, weil Bündnisse, ehrlich gesagt, in der Gesellschaft heutzutage, was Bündnisse betrifft, das ist etwas, was Menschen eigentlich gar nicht mehr verstehen. Okay, Bündnisse ist etwas, was Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr verstehen, weil wir gar nicht mehr in Bündnissen leben. Okay, wir leben eigentlich gar nicht in Bündnissen oder nach Bündnissen. Das machen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber die Bibel ist voll von Bündnissen. Die Bibel spricht von die ganze Zeit von Bündnissen. Und unsere Gesellschaft ist aber voll von Verträgen. Und in der Bibel siehst du keinen einzigen. So, es gibt einfach große Unterschiede zwischen Verträgen und Bündnissen. Und das ist, was ich heute einfach ein bisschen so, wo ich ein bisschen einsteigen möchte. Einfach so dieses, okay, was ist eigentlich ein Bund, was ist ein Vertrag und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag und wieso leben wir eigentlich als Christen in einem Bund mit Gott und nicht in einem Vertrag mit Gott? Okay? Und eins der bekanntesten, wie sich so zum Beispiel entwickelt hat bei uns, ist der Bund der Ehe. Wir benennen ihn zwar Bund der Ehe, aber eigentlich, was es ist in der Gesellschaft, es ist ein Vertrag. Weil das Ding ist, aus dem Bund kannst du nicht mehr aussteigen, aus dem Vertrag aber schon. Überlegt euch mal, heutzutage ist es so, dass man in den Bund der Ehe tritt und schon vorab sozusagen sich Gedanken macht, einen Vertrag aufstellt, was passiert, wenn wir uns scheiden lassen. Das ist eigentlich voll krass. Weißt du, also, du gehst in einen ewigen Bund rein, aber du tust einen Vertrag aufsetzen, wenn wir uns scheiden. Weißt du, du tust schon sozusagen den Weg vorbereiten dafür. Ich habe zu meiner Frau gesagt, weißt du was, hey, du kannst alles haben, okay, weil ich habe sowieso nichts. Dann ist einfach, weißt du, du kannst von mir aus alles haben, kein Problem, weil ich habe sowieso nichts. Und Hebräer 8,6, lasst uns Hebräer 8,6, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, die wirklich sehr gut übersetzt ist in dem Fall. Und zwar den zweiten Teil des sechsten Verses. Hebräer 8,6, also den zweiten Teil von dem Vers. Da steht, Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Nochmal, Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiterreichende Zusagen stützt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass was Jesus getan hat, egal welcher Bund da war in der Welt, das, was Jesus getan hat, ist wesentlich weitreichender als alles andere, was wir uns hätten vorstellen können, beziehungsweise gewusst haben, was ein Bund eigentlich freigesetzt hat. Das ist richtig krass. Das heißt, was Jesus gemacht hat, ist viel weitreichender als alles, was wir gewusst haben. Was dein Vater für dich gemacht hat, was deine Mutter für dich gemacht hat, was dein Nachbar für dich gemacht hat, das, was Jesus für uns gemacht hat, ist so viel weitreichender. So viel weitreichender. Aber Jesus hat einen Bund geschlossen und nicht einen Vertrag. Was ist ein Vertrag? Verträge. Was sind Verträge? Verträge sind in der Regel Übereinkünfte zwischen zwei Parteien, die gleichgestellt sind. Okay? Das bedeutet, ich nehme den Ivo und mich zum Beispiel und sage, okay, hey, lass uns einen Vertrag hinsichtlich dieser einen Sache, hinsichtlich einem Auto, okay? Er will mir sein Auto verkaufen. Wir machen einen Vertrag. Was ist der Vertrag? Und zwar der Vertrag heißt, dass keiner von uns sozusagen eigentlich im Nachteil sein wird, sondern für sein Auto gebe ich ihm das Geld, das er will, beziehungsweise über das wir verhandeln. So, wenn einer von uns diesen Vertrag übertritt, ist der Vertrag nichtig. Nichtig. Der ist nicht mehr da. Du kannst sogar vors Gesetz gehen und sagen, er hat die Punkte bzw. die Paragraphen dieses Vertrages, er hat es übertreten, somit müssen wir den ganzen Vertrag als nichtig erklären. Und er ist nicht mehr da, er besteht nicht mehr. Aber was ist ein Bund? Bund ist was komplett anderes. Bund ist ebenso eine Übereinkunft zwischen zwei Personen, aber es ist keine Verhandlung zwischen zwei Personen, sondern ein Bund wird festgelegt von der höhergestellten bzw. von der stärkeren Person. Und er und dieser Bund ist wirksam auf beide. Das heißt, er wird nicht verhandelt. Ein Bund wird nie verhandelt. Es ist keine Verhandlung, wo wir sagen zu Gott, hey Jesus, nein, du musst nicht ans Kreuz gehen, weil ich brauche keine Heilung. Sondern Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz, egal ob du Heilung brauchst oder nicht. Wer weiß, was mal möglicherweise du doch benötigst oder vielleicht für jemanden betest, der Heilung braucht. Und er sagt, ich werde nicht mit dir verhandeln, was du brauchst, sondern ich werde da hingehen und dir sagen, wenn du in diesen Bund trittst, ich bin derjenige, der die Paragraphen festlegt. Und das ist was. Deswegen, letzte Woche habe ich ja, haben wir für Kranke gebetet. Und wir haben ja gebetet für kreative Wunder. Meine Schwester hat vorletzte Woche, beziehungsweise habt ihr sie gesehen vor dem Gottesdienst, sie war am Humpeln, und der Arzt hat gesagt, ihr Meniskus ist zerstört. Und diese Woche hätte sie ein MRT haben sollen. Und nach dem Gebet war es komplett weg. Sie konnte ja kaum laufen. Sie ist dann zum Eiscafé gelaufen. Möglicherweise hat das Eis sie geheilt. Nein, nein. Zum Eiscafé gelaufen, wieder nach Hause gelaufen und sie hat den Termin für das MRT hat sie gecancelt. Der Ivo hat seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen wegen seiner Schulter. In der ganzen Woche hat er durchgeschlafen und keine Schmerzen. Ja. Und jetzt passt auf. Wieso macht es Gott? Weil das Ding ist, ich will gar nicht für Kranke beten. Das ist für mich mein Naturell. Ich will gar nicht für Kranke beten. Viele Leute wollen für Kranke beten, okay? Aber das ist gar nicht so. Ich habe manchmal Angst, dass Gott mir die Salbung gibt. Das ist einfach. Ich will ja tun, was er mir sagt. Aber von meinem Naturell her habe ich Angst, dass er mir eine Salbung gibt, für Kranke zu beten. Warum? Weil ich das nicht will. Genau, das ist nicht meine erste Freude, für einzelne Personen zu beten. Das habe ich euch schon ein paar Mal erklärt. Das finden viele voll krass. Aber das ist bei mir so, sorry. Genau, ich will anders werden und ich habe gesagt, Gott, ich mache alles, was du willst, aber so voll, wisst ihr, dass Gott die Salbung auf mich legt, dass ich dann anfange, was weiß ich, irgendwelche Crusades zu machen, wo ich für tausende von Menschen einzeln beten muss, jeden Abend. My goodness! Das bedeutet, wenn Gott mich benutzen kann, der gar nicht mal das Herz dafür so hat, wie viel mehr kann er dich benutzen, der sowieso viel, viel, viel heiligeres Herz hat wie ich. Aber das ist wieso Gott es macht. Weißt du, deswegen sagt Gott, weißt du was, es ist kein Bund, kein Vertrag, den ich schließe, um dir zu geben, was du willst. Sondern es ist ein Bund, den ich schließe, um dir zu geben, was ich will. Und es ist ein großer Unterschied. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich habe versucht, mit Gott einen Vertrag zu schließen. Okay, als ich 14 Jahre alt war, habe ich zu Gott gesagt, pass mal auf Gott, ich gebe dir meine Zigaretten, aber du machst mich zum Profi. Fußballprofi. Das ist wörtlich habe ich das zu Gott so gesagt. Und für mich war ganz klar, Gott wird das machen. Nur ich habe nicht verstanden, Gott ist kein Gott der Verträge, Gott ist ein Gott der Bündnisse. So, ich bin 18 geworden, dann hatte ich drei Bandscheibenvorfälle und mein Sprunggelenk war gebrochen und meine Karriere war vorbei. So, ich habe mir gedacht, okay, Gott hat seinen Vertrag nicht eingehalten, somit ist er nichtig und ich habe wieder angefangen zu rauchen. So, das Ding ist, wieso macht Gott keine Verträge? Weil Verträge, habe ich euch gesagt, das sind zwischen zwei Parteien, die verhandeln und beide kommen positiv daraus, beziehungsweise beide bekommen das, was sie wollen. Okay? Das heißt, der Ivo verkauft mir ein Auto, ich gebe ihm das Geld dafür. Okay? Das ist sozusagen gleichgestellter Handel, beziehungsweise gleichgestelltes, wie sagt man, eine gleichgestellte Aktion. So, das Ding ist, wir können mit Gott keine Verträge eingehen. Ich sage euch warum. Weil wir nichts haben, was wir ihm geben können. Und das ist das große Problem. Ich habe zu Gott gesagt, ich gebe dir Zigaretten, aber er raucht gar nicht. Egal, was wir uns vorstellen, was wir denken, wir geben Gott, damit er uns etwas zurückgibt. Wir können es gar nicht, weil wir haben gar nichts, was er benötigt. Deswegen kann Gott keine Verträge eingehen. Weil Verträge wären dann ungerechtigt und vor jedem Gericht der Welt würden sie gestürzt werden beziehungsweise annulliert werden. Weil sogar Ivo könnte zum Anwalt dann gehen, wenn er mir sein Auto verkauft und ich ihm, was weiß ich, nur 20% des Wertes seines Autos ihm in Cash, in Geld, ihm übergebe, könnte er sagen, hey, er wurde übers Ohr gehauen und er hat einen Vertrag und durch die Sachen, die ich ihm gesagt habe, durch die Verhandlung und so weiter, habe ich ihn eigentlich sozusagen geblendet und sogar vor Gericht hätte er eine sehr hohe Möglichkeit zu siegen und er würde das Auto zurücknehmen und ich würde das Geld bekommen. Okay? Vor Gott, deswegen kann Gott keine Verträge schließen. Gott kann keine Verträge schließen, weil wenn er Verträge schließen würde, dann kann ich ihm ja gar nicht geben, kann ich ihm ja das gar nicht geben, wofür er sein Leben gegeben hat. Das wäre in dem Augenblick, wäre es nichtig. Und das, was er getan hat, würde nicht mehr in meinem Leben wirksam sein. Deswegen hat Gott gesagt, ich kann keinen Vertrag mit dir schließen. Ich kann keinen Vertrag mit dir schließen, ich muss mit dir in einen Bund hineingehen. Warum? Weil in einen Bund ist derjenige, der stärker ist, tut die Gesetze, tut die Vorschriften sozusagen mitteilen und derjenige, der in den Bund hineintritt, muss da wirken. So, das klingt erstmal für uns brutal krass. Das klingt für uns erstmal brutal krass. Ah ja, boah, das heißt, er diktiert, was ich will? Ja. Und ich sage euch warum, wegen diesem Bibelvers. Epheser 3, 19 und 20, schaut mal. Wegen diesem Bibel, das ist einer der Bibelverse, wieso Gott keinen Vertrag schließen kann, sondern einen Bund mit uns schließen muss. Epheser 3, 19 und 20, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet. Das bei Gott zu finden ist, ihm, der mit seiner unausschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Aus diesem Grund schließt er einen Bund mit uns. Hier, weil das Ding ist, wenn ich einen Vertrag mit jemandem schließe, schließe ich auf den Bedingungen, die mir bekannt sind. Aber Gott sagt, ich muss mit dir einen Bund schließen, weil ich will nicht, dass deine Gebete, dass deine Segnungen, dass der Segen, in dem du wandelst, nicht begrenzt ist durch den Segen, den du kennst, den du verstehst, den du erbeten kannst. Weil das, was ich für dich habe, ist weitaus größer, unendlich viel größer, als du begreifen und als du erbeten kannst. Deswegen muss ich derjenige sein, der in einen Bund mit dir tritt und ich muss derjenige sein, der darüber diktiert, was in diesen Bund hineinkommt. Weil ich nicht will, dass du dich selber begrenzt. Aus diesem Grund ist Gott mit uns in einen Bund getreten. Aus diesem Grund gibt es keine Verträge bei Gott. Aus diesem Grund ist es ein Bund, der ewig ist. Ob ich ihn will oder nicht, er hat ihn geschlossen. Wäre es ein Vertrag, in dem Augenblick, mein ganzes Leben, würde ich versuchen, diesen Vertrag aufrechtzuerhalten, aber ich habe ja gar nichts, was ich ihm geben kann, was das rechtfertigt, was er am Kreuz getan hat. Aus diesem Grund wäre dieser Vertrag in dem Augenblick sofort annulliert worden. Aber deswegen sagt er, ich gehe ans Kreuz, ich bin derjenige, der stärker ist, weil sie hätten nicht ans Kreuz gehen können. Somit bin ich derjenige, der die Bedingungen dieses Bundes festlegt. Damit sie, wenn sie beten, zwar beten, was sie kennen, was sie sich vorstellen können und was in ihren Gedanken ist, aber ich bin derjenige, der ihnen geben wird, was unendlich viel größer ist als das, was sie sich vorstellen und erbeten können. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein brutaler Segen. Das ist ein brutaler Segen, dass Gott in einen Bund mit uns getreten ist. Und ein Bund ist etwas für die Ewigkeit. Ein Bund kann nicht aufgelöst werden. Ein Vertrag schon. Ein Vertrag schon. Stellt euch mal vor, Jesus sagt, ah, das ist jetzt, weil das Ding ist, wenn es um Verträge geht, tagtäglich überschreite ich sie. Tagtäglich. Tagtäglich. Ich werde zwar immer wieder und neu verwandelt und werde immer heiliger, aber ich bin noch nicht so perfekt, dass ich aussehe wie Christus. Somit, jedes Mal, wenn ich wandeln würde, egal was ich tun würde, würde ich den Vertrag übertreten und der Vertrag würde nichtig sein. Und das, was er für mich getan hat, würde nicht in meinem Leben wirksam werden können. Aber er hat, Gott sei Dank, einen Bund geschlossen. Und es ist nicht ein Bund, wo er uns diktiert, sozusagen als ein Tyrann, sondern es ist als ein liebender Gott, weil er uns schaut und denkt sich, die müssen größer denken. Sie müssen breiter denken. Sie müssen viel weitreichender denken. Sie müssen größer beten. Sie müssen das tun. Weil das Ding ist, wir sind so limitiert durch unsere Gedanken. Wir sind so limitiert durch unsere Gebete. Deswegen schließt er einen Bund und sagt, weil weitaus größer, unendlich viel größer werde ich ihnen geben, als das, was sie erbeten können. Und das, was sie, was? An das sie denken können. Deswegen hat er einen Bund mit uns geschlossen. Ist das nicht krass? Wieso fliehen wir der Sünde? Wieso fliehen wir der Sünde? Wir fliehen nicht der Sünde, damit wir bekommen, was wir wollen. Das ist eins der Dinge, die wir verstehen müssen. Wir sündigen nicht, damit wir bekommen, was wir gerne hätten. Weil das habe ich versucht. Das habe ich versucht. Gott, ich gebe dir meine Zigaretten, du machst mich zum Profi. Okay, hat leider nicht funktioniert. Weil sein Wille war nie, dass ich Profi werde. Sondern ich sündige nicht damit ich bekomme, was ich will, sondern dass er seinen Willen in meinem Leben tut. Und im besten Fall ist mein Wille übereinstimmend mit seinem Willen. Im besten Fall. Am Anfang war das nicht so. Okay, am Anfang war das nicht so. Und ich bin so froh, hey, so im Nachhinein, jetzt bin ich ja bald volljährig im Glauben. Damals gab es so viele Sachen, die ich gar nicht machen wollte. Gar nicht wollte. Oder beziehungsweise so viele Sachen, die ich gerne hätte. Und ich verstanden habe, wieso er sie mich gar nicht gibt. So kein Glauben. Weißt du, du proklamierst so viele Bibelverse, wo du weißt, die stehen in der Bibel. Weißt, dem Glauben ist alles möglich. Okay? Egal, um was du ihm bittest, er wird es dir geben. Genau, weißt du. Aber das war immer in Verbindung mit meinem Willen. Mit dem, was ich gerne hätte. Aber Gottes Ziel ist es nicht, uns unseren Willen zu geben. Gottes Ziel ist es, seinen Willen in unserem Leben auszuführen. Warum? Weil er unendlich viel größer, segensreicher, fantastischer, liebevoller, gnädiger, barmherziger, was auch immer ist, als das, was wir uns erdenken oder erbeten können. Deswegen sagt die Bibel, seid nicht gleichförmig der Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Okay, das heißt, okay Gott, ich will wissen, was du denkst. Ich will wissen, was dein Wille ist. Und da will ich dann hineingehen, da will ich hineintreten, da will ich, dass du es in meinem Leben erfüllst. Halleluja. Und das ist, was ein Bund ist. Und es gibt fünf Sachen, die wir über einen Bund wissen müssen. Fünf Sachen, die wir über einen Bund wissen müssen. Wir sehen im 1. Mose 17, Vers 7. Wer ist es, der den Bund aufstellt und wer ist es, der sozusagen die Paragraphen und die Gesetze und die Ordnungen und die Verordnungen eines Bundes auferlegt? Es ist Gott. Wir müssen verstehen, es ist nicht wir, die zu ihm sagen, Gott, ich will das nicht, das ist ungerecht, das will ich nicht. Das höre ich immer wieder, weißt du das? Leute sagen, das finde ich ungerecht von Gott. Das Ding ist, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich etwas bei Gott ungerecht finde, dann bin ich schon so weit, es nicht auszusprechen. Ich sage euch warum. Weil wenn ich etwas ungerecht finde, was bei Gott ist, heißt es nicht, dass Gott ein Problem hat, sondern ich habe ein Problem. Egal was ich denke, das ungerecht ist bei Gott, ist nicht sein Problem. Es ist mein Problem, wo ich Veränderung brauche. Deswegen hier zu machen. Okay, aber Gott, nein, nicht aber Gott. Also Richard sagt ja, wie kannst du aber und Gott in einen Satz stellen? Das geht nicht. Also, wie kannst du aber und Gott, nein, aber und Gott tut man nicht in einem Satz zusammen erwähnen. Das geht nicht. Er ist Gott, da gibt es kein Aber. Okay? Er ist perfekt. Er hat eine Sicht aufs Leben, die du nicht haben kannst. Bevor du überhaupt geboren worden bist, hat er die Tage deines Lebens bereits in einem Buch aufgeschrieben. Psalm 139, Vers 16. Das ist gigantisch. Weißt du, und wir denken, aber Gott. Aber wir können nicht mal um die Ecke schauen. Wir können nicht mal um die Ecke schauen, aber er alle Tage unseres Lebens hat er vor sich. Dann dürfen wir nicht sagen, aber Gott. Aber Gott. Hey, wie viele Sachen ich früher gehabt hätte. Ich habe euch ja erzählt. Ich habe mir viele Gedanken, weil das Ding ist, ich habe von Kindesbein an habe ich Gott geliebt. Okay, von Kindesbein war Gott mein Alles irgendwie. Okay, ich habe das nicht so ausgelebt. Aber Gott war für mich schon immer da. Ich wollte ja Priester werden, okay? Das war die einzige Möglichkeit, wie ich gedacht habe, kann man Gott dienen. Wenn du mich gefragt hast, wo ich 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre alt war, was willst du werden? Priester. Geschichten von Jesus, die haben mich fasziniert. Ich wollte wissen, welche Haarfarbe hat Jesus, wie hat er gerochen, wie groß war er, alles wollte ich wissen, okay? Aus welchem Material waren seine Jesuslatschen, all diese Sachen, weiß man so. Das alles hat mich interessiert, ich wollte von Jesus alles wissen. Und dann, als ich 12 war, sagt mein Religionslehrer, der auch Priester war, hat gesagt, hey, super, das finde ich gigantisch. Wir können dich in ein Kloster einschreiben. Sag ich, Kloster? Gibt es da Frauen? Sagt er nein. Sag ich, okay, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Und da habe ich das sozusagen mit dem Priester, habe ich es in der Form, aufgegeben. Abgestoßen habe ich es. Ich habe Gott geliebt. Wisst ihr so? Ich habe Jesus-Bild drin gehabt. Der sah zwar aus wie ein Skandinavier, aber ich habe ihn in meinem Geldbeutel gehabt. Ihr wisst ja, diese Jesus-Bilder heutzutage. Jesus sieht aus wie ein Schwede, weißt? Der gerade aus dem Schönheitssalon rausgekommen ist. Okay? Und nicht wie ein Palästinenser, der in der Wüste lebt, okay? Das ist ein großer Unterschied. Ich habe Jesus-Bild gehabt, direkt neben Passbild, aber ich habe Jesus-Bild da auch gehabt, weißt? Und Johannes Paul II. Hatte ich auch da. Ich bin katholisch aufgewachsen. Okay. Was kann ich dafür, dass ihr evangelisch keinen Papst habt? Sorry. Okay, das ist alles Spaß. Okay. Ich habe Jesus so sehr geliebt, aber in meinem Kopf waren es Verträge mit Jesus. Das wusste ich natürlich damals nicht. Aber ich kann mich erinnern an die Gedanken, die ich hatte als Sechsjähriger. Ich kann mich so sehr daran erinnern, weil ich kann mich erinnern, wo ich gesagt habe, Gott, ich weiß, ich lebe nicht so, wie ich eigentlich sollte. Als Sechsjähriger hatte ich Gott, ich weiß, ich habe meine Mama angelogen, meinen Papa angelogen und ich sage oft Sachen, die eigentlich zu meinem Vorteil sind, obwohl sie nicht stimmen. Und dann habe ich mir vorgenommen, als Sechsjähriger, ich kann mich so genau erinnern, habe ich gesagt, jetzt habe ich 6 Jahre gesündigt. Jetzt, Gott, ich verspreche dir, die nächsten 6 Jahre werde ich keine einzige Sünde tun, um sozusagen das aufzulösen. Das sind Verträge. Aber er hat keinen Vertrag mit mir geschlossen. Er hat einen Bund mit mir geschlossen. Am nächsten Tag wieder, boah, eine Situation. Ah, Mann, die Lüge wird jetzt richtig gut kommen. Weißt du, also, die wird mich da... Und dann habe ich gesagt, okay, ein Tag. Und dann habe ich trotzdem wieder gelogen. Und das war Tag für Tag, Woche für Woche. Und das ist, was du im Koran siehst. Im Koran steht, beziehungsweise auch in den Hadithen, steht, dass jeder von uns 2 Engel auf die Schulter bekommen haben. Und der eine Engel schreibt alle deine guten Taten auf und der andere Engel alle deine schlechten auf. Und du weißt am Ende, wenn du stirbst, weißt du nicht, ob du ins Paradies kommst oder nicht. Weil dieser Engel kommt mit seinen Taten, und was er aufgeschrieben hat, und dieser kommt mit seinen Sachen, die er aufgeschrieben hat, und die tun sie dann auf eine Waage. Und du kannst dir nicht sicher sein, ob du ins Paradies kommst oder nicht. Aber unser Gott hat einen Bund geschlossen, damit wir Sicherheit haben, wo wir hingehen. Das ist ein großer Unterschied. Ich musste das verstehen, dass er einen Bund mit mir geschlossen hat und keinen Vertrag. Mein ganzer Kopf waren Verträge. Gott, ich werde jetzt die nächsten 6 Jahre nicht sündigen, damit ich in den Himmel kommen kann. Weil das Paradies, das war für mich das, wo ich hin wollte. Der Gedanke an die Hölle, der hat mich zerstört. Aber dieses Paradies, unendlich, ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Ich habe meine Oma gefragt, meine Eltern gefragt. Wie ist das mit dem Paradies? Das ist so schön. Und die Worte haben jedem gefehlt. Warum? Weil er einen Bund mit uns geschlossen hat, der unendlich viel größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Diejenigen, die ihn lieben, was werden? Sie werden mit ihren Augen sehen, mit ihren Ohren hören. Wir werden schmecken, was noch kein Auge gesehen, noch kein Auge gehört hat. Das hat er für uns vorbereitet, die ihn lieben. Deswegen hat er einen Bund mit uns geschlossen, der ewig ist und der ewig besteht. Der darf nicht aufgelöst werden. Gott musste sicher gehen, dass er nicht aufgelöst werden kann und von uns gebrochen bzw. annulliert wird. Wir können ihn brechen. Aber nicht für ihn, sondern für uns. Er, ewiger Bestand. Und er als allererstes müssen wir verstehen, Gott ist derjenige, der Bündnisse aufstellt. Als zweites, Gott erinnert sich und gedenkt seiner Bündnisse. Gott erinnert sich und gedenkt seiner Bündnisse. Psalm 105, Vers 8. Er gedenkt ewig seines Bundes. Des Wortes, das er geboten hat auf 1000 Generationen hin. Was macht Gott? Ewig. Passt mal auf. Gott ist so fantastisch. Wir können es uns manchmal nicht vorstellen. Wie kann es sein, dass Gott ewig darüber nachdenkt? Weißt du, ich meine so, und zur selben Zeit denkt er über mich, über dich, über jedes Haar, das du auf deinem Haupt hast und ich am Rücken habe. Denkt er nach, okay? Denkt er darüber nach. Die ganze Zeit, wie kann das sein? Versteht ihr? Wir müssen uns vorstellen, das ist nicht so, wir müssen zu Gott kommen und sagen, Gott, hey, wir haben einen Bund mit dir. Nein, nein, nein. Er sagt, die ganze Zeit denkt Gott darüber nach, gedenkt der Bündnisse, die er mit uns geschlossen hat. Die ganze Zeit, es ist nicht so, aber 2000 Jahre, was juckt mich das Geschwätz von gestern? So sind wir Menschen, aber so ist nicht Gott. So sind wir Menschen, aber so ist nicht Gott. Mein Gebet ist es immer wieder, Gott, lass mich ein Vater sein, wie du bist für meinen Sohn. Aber all das, wo ich nicht bin, lass es bitte nicht in Erinnerung sich einschweißen, einbrennen bei meinem Sohn. Weil das Ding ist, es gibt so viele Dinge, die ich ihm sage, an die ich mich gar nicht mehr danach erinnere, weil sie einfach waren für mich zu sagen. Und ich habe gesagt, Gott, verändere mich da, weil ich will ein Vater sein, wie du bist. Ich will da, wenn ich ihm etwas verspreche, dass ich es auch wirklich tue, auch wenn ich möglicherweise denke, wenn es dann die Zeit ist, oh nein, ich habe eigentlich was Besseres zu tun. Nein, Gott, ich will so sein wie du. Gott gedenkt ewig seiner Bündnisse. Wir Menschen sind manchmal, ah, weißt was? Ja, ja, du kriegst es, um Ruhe zu haben. Und dann hoffen wir, dass mein Sohn es vergisst. Nein. Wisst ihr, Kinder vergessen nicht so leicht wie wir. Ich habe gerade in den letzten Wochen darüber nachgedacht, wieso ist das so? Als Kind, hey, war alles so präsent für mich, okay? Aber, und mit meinen Schwiegereltern hatten wir so ein Gespräch und da habe ich die Worte dafür gefunden, beziehungsweise auch durch die Gespräche mit ihnen. Wieso ist es so, dass ein Kind sich so sehr an alles erinnert? Wir müssen uns vorstellen, ein vierjähriges Kind, die letzten 2 Jahre seines Lebens ist 50% seines Lebens. Ich, wenn du 50 bist, die letzten 2 Jahre deines Lebens sind gerade mal 4% deines Lebens. Für ihn sind aber die letzten 2 Jahre 50% seines Lebens, ist der Großteil seines Lebens. Für uns nur 4%. Und umso älter wir werden, umso geringer ist die Prozentzahl der Vergangenheit, die wir ausgelebt haben. Aber für ein Kind, für ein 10-Jähriges, die letzten 6 Jahre sind 60% seines Lebens. Das ist alles so präsent, so stark und so intensiv in seinen Gefühlen, in seinen Gedanken, in seinem Ausleben. Aber für mich als 36-Jährigen ist es gerade mal 6%. Nein. Nein, 6 von 36 geteilt durch 6 sind, was? Sorry. Was sind es? Wie viel? Komm, Mathe. Auf geht's. Okay. 16,66%, richtig. 16,6%. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen ist es so viel intensiver für ihn. Jetzt pass mal auf, für Gott, er ist in der Ewigkeit. Wir sehen bei uns immer alles so wichtig. Aber er hat die Ewigkeit, wo er alles sieht. Ich muss meinem Sohn beibringen und sagen, pass mal auf, ich verstehe, dass das so intensiv für dich ist, aber das Leben ist nicht so. Ich weiß, dass du jetzt über dieses Lego heulst, aber weißt du was? Glaub mir, ich bin 36. Ich kann dir wirklich sagen, welchen Stellenwert dieses Lego wirklich im Leben hat. Das ist wirklich so. Und so ist es mit Gott. Wir sagen, und Gott sagt, pass mal auf, ich lebe in der Ewigkeit. Lass mir dir wirklich mitteilen, welchen Stellenwert es im Leben hat. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen geht er in den Bund ein und nicht in den Vertrag. Deswegen ist mein Sohn und ich mit meinem Sohn in einem Bund und nicht in einem Vertrag. Es ist ein Bund. Weißt du was, ich kann in die Zeitung reinschreiben, dass ich ihn ablehne und mich von ihm sozusagen abwende. Weißt du was? Jedes Labor, hier, gib mal deine DNA, gib mal ein bisschen Haar, egal, auch wenn es ein Millimeter ist, wirst du sehen, er ist mein Sohn und ich bin sein Vater. Warum? Weil es ein Bund ist für die Ewigkeit. Und so ist Gott. So ist Gott. Schau dir an. Deswegen sagt Gott, schau auf mich. Schau auf mich. Warum? Damit wir seinen Sinn bekommen. Weil er ist in der Ewigkeit und er hat den wirklichen. Er hat den wirklichen, das wirkliche Gefühl dafür, wie wichtig die Sache gerade in deinem Leben ist, durch die du durchgehst. Für den Benaftali Lego, wenn das Lego kaputt geht, junger Fisch. Das Ding ist, er hat eine Woche für sein Lego gebraucht. Eine Woche für sein Lego gebraucht. Und es ist kaputt gegangen. Und dann ist es, wow. Aber eine Woche in seinem 8-jährigen Leben ist so viel länger. Deswegen hat es so einen Stellenwert in seinem Leben. Aber ich als Vater muss ihm erklären, mein Sohn, ich habe einen anderen Blick. Das ist, wisst ihr so, wenn die Eltern kommen, ah, du wirst schon sehen, wenn du älter bist. Okay. Ich hasse das. Ich hasse diese Aussage, okay? Oder wirst schon sehen, das ist das Allerbeste. Ich habe mich schon immer gewehrt, möglicherweise ist das, wieso ich noch immer nicht so denke. Aber du wirst schon sehen, lern. Ja, Mama, ich werde schon lernen. Wirst schon sehen, mein Sohn, später. Wirst du dir wünschen, dass du besser gelernt hättest? Halleluja, ich bin 36, habe es mir noch nie gewünscht. Möglicherweise, weil ich weigere mich zu wünschen, okay? Ich will einfach nicht, dass sie recht haben in dem, okay? Und ich werde mich immer da sein. Halleluja. Aber deswegen ist ein Bund mit uns getreten, weil er eine Vorausschau, eine Voraussicht hat, die wir gar nicht haben können. Amen. Erstens, er ist derjenige, der den Bund aufstellt. Zweitens, er gedenkt ewig seines Bundes mit uns. Das dritte ist, Gott ist auch ein Gott, der seine Bündnisse einhält. Nehemia 9,32. Und nun Gott, unser großer, du großer, starker und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade bewahrt. Gott kann nicht wegtreten, zurücktreten, sich entfernen von seinem Bund. Wenn Gott einen Bund schließt, ist er für die Ewigkeit und dieser Bund aus seiner Sicht und von seiner Seite aus kann nicht gebrochen werden. Wieso ist er ewig? Weil ein Bund nur gebrochen werden kann und annulliert werden kann durch Tod. Aber Gott stirbt nicht. Er hat den Tod sogar besiegt. Sie haben versucht, ihn umzubringen. Und dann ist er in Hades runter, in Sheol runter und hat allen gepredigt. Und durch die Kraft seines Wortes und der Kraft der Auferstehung ist er am dritten Tag auferstanden und hat einen herrlichen Platz im Himmel. Halleluja. Und sein Ziel ist es, meine Kinder, ist, ich will, dass ihr mit mir auf meinem Thron sitzt. Wie können wir uns das vorstellen? Wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns sowas nicht mal erdenken. Wir können uns das nicht mal vorstellen, erdenken, ausdenken. Unmöglich. Deswegen sagt er, muss ich einen Bund mit euch schließen, damit ich euch da hochziehe und nicht durch einen Vertrag, weil sonst werdet ihr euch immer limitiert halten. Und das ist nicht, was Gott für uns hat. Er will, dass wir in einem vollen Ausmaß alles ausleben, was er für uns hat. Viertens, Gott bestätigt seine Bündnisse. 4. Mose 26, 9. Und ich werde mich zu euch wenden und euch fruchtbar machen und euch mehren und meinen Bund mit euch, meinen Bund bestätigen. Was bedeutet, dass er seinen Bund mit uns bestätigt? Er zeigt uns auf, dass der Bund wirklich wahr ist. Wenn wir für Kranke beten, weil er einen Bund geschlossen hat, dass er Krankheit zerstört in seinem Leib, bestätigt er seine Bündnisse. Deswegen, wenn jemand sagt, so, das macht Gott nicht mehr, das funktioniert gar nicht. Er hat einen Bund mit uns geschlossen, der ist ewig, der kann nicht annulliert werden, also heilt er heute noch. Anders funktioniert es nicht. Wenn es ein Vertrag wäre, ja. Weil ein Vertrag kann auch auslaufen, ein Bund nicht. Deswegen funktioniert es gar nicht, dass Gott nicht mehr heilt. Das funktioniert nicht, weil er ist in einen Bund hineingetreten mit uns und in seinen Streben sind wir geheilt. Das ist ein ewiger Bund, den wir haben. Und was er macht, er bestätigt diesen. Deswegen betet für die Kranken, betet für die Kranken, betet für die Kranken, weil er ist ein Gott, der seinen Bund bestätigt. Dass Kranke geheilt werden, hat nichts mit uns zu tun. Weil sonst wäre es ein Vertrag, dass er Kranke heilt ist, dass wir sagen, okay Gott, wir wollen, dass du deinen Willen auf dieser Person tust. Es hat nichts mit mir zu tun, es hat was mit dir zu tun. Es ist ein Bund, den er mit uns geschlossen hat und es ist ein ewiger Bund. Das fünfte ist, Gottes Bund ist für die Ewigkeit, haben wir auch vorhin im Psalm gelesen. Und der Engel des Herrn, Richter 2,1, und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Es ist ein ewiger Bund. Deswegen, wenn viele sagen, ah, dieser Bund, das ist ein Bund des Alten Testaments, das Ding ist, wenn Gott Bündnisse aufsetzt, sind sie für die Ewigkeit. Was Gott nun macht manchmal ist, dass er einen besseren Bund aufsetzt und mit noch größeren Segnungen freisetzt. Heißt es, dass der alte Bund annulliert worden ist? Nein, nein, nein. Jesus hat einfach nur noch eine Stufe draufgesetzt. Das ist, wer er ist. Er ist so ein Gott ist er. Wie, wisst ihr, Hosea, der Prophet Hosea, an seinem eigenen Leib musste er erfahren, wie Gott sich, was für ein Herz Gott für sein Volk hat und für seine Bündnisse. Hosea musste eine Prostituierte heiraten. Und Gott hat ihm sogar gesagt, diese Prostituierte wird dir nicht treu sein. Hosea ist seiner Frau, die er geheiratet hat, die eine Prostituierte ist. Er hat sie von ihren Freiern rausgeholt und immer wieder nach Hause geholt. Immer wieder nach Hause. Er hat Kinder mit ihr gehabt und ein paar von ihren Kindern waren nicht mal von ihm. Sie ist trotzdem, jedes Mal, wenn er sie geholt hat, ist sie wieder weggegangen zu ihren Freiern. Er hat manchmal sogar die Freier bezahlt, um seine eigene Frau rauszukaufen und sie wieder zurückzuführen in diesen Bund, weil er ewigen Bestand hat. Und Gott sagt, Hosea, jetzt empfindest du, was ich empfinde. Das, was du empfindest, die Liebe für deine Frau, dass du sie nie verlassen wirst, weil du sie so sehr liebst. Und dieser Bund ist ein Bund der Ewigkeit, egal was sie tut. Das ist das, was ich für mein Volk empfinde. Mein Volk geht immer wieder weg. Denk nicht mal an diesen Bund. Aber mein Bund hat Bestand und ich muss an diesen Bund ewig denken. Deswegen hole ich sie immer wieder zurück. Und schaut mal, seine eigene Frau bezahlt er bei dem Freier. Oh my goodness. Seine eigene Frau. Das ist, was für ein Bund Gott mit uns hat. Das ist, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Egal, was wir tun, sein Bund besteht ewig. Wir können von diesem Bund weggehen, aber er wird immer wieder Ausschau halten nach uns. So wie Hosea nach seiner Frau Ausschau gehalten hat und sogar die Kinder geliebt hat, obwohl manche von ihnen gar nicht seine waren. Und immer wieder sieht, er hat alles Mögliche versucht mit ihr. Er hat sie sogar eingesperrt mal. Hat aber nicht funktioniert. Sie ist wieder weggegangen. Weil sie der Lust des Fleisches nachgegeben hat. Und er geht hin und sucht sie. Stell dir mal vor, ich bin Prophet. Ich heirate eine Prostituierte. Stell dir mal vor, ein Pastor wird das machen. Ein Mann Gottes wird das machen. Ich glaube, dass wir das nicht mehr machen müssen, weil er das Ultimative schon getan hat. Aber wie krass ist das? Weißt du, also, du bist berufen zum Propheten, aber hey, schau mal, was ich durchgehe. Ist das nicht krass? Und dann noch eine Geschichte, dass Gott ein Gott des Bundes ist. Ihr kennt ja die Geschichte von Mephibosheth. Mephibosheth, der war der Sohn von Jonathan. Und David ist in einen Bund hineingetreten mit Jonathan, also zwischen zwei Personen. Und dieser Bund hatte Bestand und für David war das einfach ein Bund, der da war. Und im Krieg sind Jonathan und sind Saul und die ganzen Familien von ihnen sind umgekommen. Und weil die das gehört haben, das Kindermädchen von Mephibosheth, sie hat gedacht, oh je, jetzt ist Saul tot, jetzt ist Jonathan tot, wir fürchten um unser Leben, weil wer weiß, was passiert. Sie nimmt ihn auf den Arm, rennt, aber das Kind ist runtergefallen, ist seitdem gelähmt, an den Beinen gelähmt, seit seinem fünften Lebensjahr. Das heißt, sie ist dann mit ihm weggegangen und sie haben in Lo Debar gewohnt. Lo Debar, wisst ihr, was Lo Debar bedeutet? Lo Debar bedeutet kein Weideland. Das bedeutet, da ist gar nichts. Kein Weideland, du hast nicht, was du brauchst. Und David, weil der Bund so stark war, sagt David, was, ich muss sicher gehen, dass alle tot sind. Weil wenn nicht alle tot sind, will ich, dass dieser Bund ausgelebt wird bei jeder Person. Und er sagt im 2. Samuel 9,1, und David sagte, gibt es vielleicht noch jemanden, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen. Weißt du, David hätte sich denken können, weißt du was, das ganze Königreich gehört jetzt mir, was? Es ist mir jetzt egal, wo alle anderen sind. Ich lebe das aus, was ich... Nein, David sagt, ist da irgendjemand? Kennt irgendjemand? Und lässt es ausrufen über das ganze Königreich und sagt, ist da irgendjemand, an dem ich Gnade erweisen kann, der zu Sauls Haus gehört, um Jonathans Willen? Warum? Weil er einen Bund geschlossen hat mit Jonathan. Nicht einen Vertrag. Einen Bund. einen Bund geschlossen hat. Und er ruft es aus und jemand sagt, ja, da ist noch Mephibosheth. Und er sagt, wieso hat es mir niemand gesagt? Und lässt Mephibosheth holen. Jetzt passt auf, was gibt der Mephibosheth? Mephibosheth, den ganzen Besitz, den Saul hatte, gibt der Mephibosheth. Was bedeutet das? Er gibt aus seinem eigenen, gibt er es Mephibosheth. Nicht wegen Mephibosheth, sondern wegen Jonathan. Und wisst ihr, wer unser Jonathan ist? Jesus. Jesus. Wegen Mephibosheth. Mephibosheth lebt in Lodeba, kein Weideland, Wüstenlandschaft. Obwohl da ein Bund da war, der ihm zugesichert hat, dass er in einem Land lebt, wo Milch und Honig fließt. Mephibosheth hat um Versorgung gebettelt möglicherweise, obwohl da ein Bund da war, der ihm Versorgung zugesichert hat. Und nicht nur Versorgung, sondern Bedienstete, die es ihm zu Tisch bringen. Mephibosheth hat in Armut gelebt, obwohl da ein Bund da war, der ihm zugesichert hat, in Wohlstand und Reichtum zu leben. In Mephibosheth hat gelebt ohne eigenen Besitz, obwohl da ein Bund da war, der ihm zugesichert hat, dass er ein Unternehmer ist. Gott kann einen Bund haben, Gott kann einen Bund aufstellen, Gott kann an seine Bündnisse denken, Gott kann sogar Bündnisse bestätigen wollen, Gott kann bis in alle Ewigkeiten den Bund bestehen lassen, aber wenn wir nicht an ihn denken, obwohl er da ist, können wir vielleicht einfach trotzdem in all dem nicht leben, was er für uns hat. Deswegen sagt Gott, geht in die ganze Welt, predigt das Evangelium, zeigt den Leuten auf, da ist ein Bund. Und es ist nicht ein Bund, dass Gott ihn mit mir eingeht, weil ich habe ihm versprochen, nicht zu rauchen und habe trotzdem angefangen zu rauchen. Ich habe ihm versprochen, nicht zu sündigen und habe trotzdem gesündigt. Nein, Gott sagt, das wusste ich schon alles. Da ist jemand, wo ist dein Jonathan? Am Kreuz. Er hat einen Bund geschlossen, der bis in alle Ewigkeit besteht. Jetzt ist es unsere Aufgabe, diesen Bund festzuhalten. Und es ist die Gnade Gottes, dass wir diesen Bund kennen dürfen. Es ist die Gnade Gottes, dass dieser Bund für uns offenbar ist. Es ist die Gnade Gottes. Und was wir wollen, Gott, bitte, lass die ganze Welt erkennen, dass du der Wahrhaftige bist. Wir wollen es nicht nur einfach für uns behalten, so wie David einfach nur für sich. Nein, nein, ist da noch jemand, an dem Gott die Gnade erweisen kann? Glaub mir, in Bosnien-Herzegowina gibt es nur 400 wiedergeborene Christen in einem Land von 4,5 Millionen. Da musst du nicht mal auf die Straße gehen und sie fragen, gibt es da irgendjemand, der, an dem Gott Gnade erweisen kann? Nein, geh auf die Straße, nimm einfach die Leute, an allen muss ja noch seine Gnade erweisen. Hier in Esslingen musst du nicht hinstehen und sagen, gibt es irgendjemand, an dem Gott seine Gnade erweisen kann? Nein, nein, nimm irgendjemand, an dem wir Gott seine Gnade erweisen, weil er seinen Bund noch nicht kennt. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, diesen Bund ihnen offenbar zu machen. Das ist unsere Aufgabe und wir müssen aber zuerst in diesem Bund leben, verstehen, ihn innehaben und sagen, okay Gott, schaut mal, ich bin keiner, der betet für Leute, damit sie gesund werden, okay? Aber wenn Gott es will, wenn Gottes Bund es ist, wer bin ich, Nein zu sagen? Das ist ein Bund nicht, damit mein Wille geschieht, sondern sein Wille geschieht. Wieso sein Wille geschieht? Weil sein Wille viel besser für mich ist als mein Wille. Also weitaus unendlich größer, unendlich breit, unendlich segensreich als das, was ich mir denken, vorstellen kann. Früher wollte ich immer alles für mich haben, bis Gott mir aufgezeigt hat, wie viel mehr Freude es ist, zu geben, als zu nehmen. Niemand kann mir dieses Gefühl nehmen, etwas zu haben und es jemandem zu geben. Das kann niemand. Das ist verrückt. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Jemandem zu geben, der nichts hat, das ist so viel Freude, so viel mehr Freude bereitet, so viel segensreicher ist, als für mich selber zu nehmen, wenn es dann auch meins bleibt. Das sind Sachen, das kann nur Gott. Und von unserem Verständnis macht das keinen Sinn, also würden wir das nie machen. Aber Gott sagt, es ist mein Bund, weil er wesentlich segensreicher ist. Mach es, ich bestätige meinen Bund. Bam, siehe da. Wow. Und das ist der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Ich würde einfach, weil Jesus sagt, dass er den Bund in was geschlossen hat? In seinem Leib und in seinem Blut. Lasst uns nochmal ein Abendmahl nehmen.